Ich glaube, der Cloud, weil die brennen ab, die Clouds, die sind nicht sicher. Okay. Und die vierte dieser Meditationen ist die Betrachtung über den Tod. Und zwar nicht generell, sondern auch in Bezug auf sich selbst. Und da heißt es, dass sie jeweils, wenn sie irgendwie ins Herz sinken, auch eine beschützende Funktion haben. Nicht im Sinne von einem Schutzengel, der einen beschützt, damit einem, was ich, aus, im Außen nichts zustößt, sondern sein innerer Schutz, speziell auch, wenn man sich so auf einen spirituellen Weg begibt, ist, kann das hilfreich sein. Und da steht als erstes für, als Nutzen oder was macht das über den Buddha oder über einen Buddha zu reflektieren? Im Grunde kann das dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen mehr diesen Aspekt von Hingabe entwickelt, aber auch ein Vertrauen entwickelt oder eine Zuversicht entwickelt und Inspiration. Und auf eine Weise vielleicht das ein bisschen aus, vom Kopf ins Herz geht. Während die Metta-Meditation schützt vor Angst, Hass, Aversion, Selbstkritik und diesen eher aversiven Geisteszuständen. Nicht, dass sie komplett schützt, aber wenn wir es entfalten im Herzen, dann hat das andere nicht so viel Platz. Dann wird es zu einer Ressource, die dadurch gestärkt wird. Die Metta-Meditation ist inzwischen auch überhaupt sehr anerkannt, also ganz wichtige zusätzliche, nicht mehr als nur zusätzliche Meditation zur Achtsamkeitsmeditation. Das ist eine ganz wichtige Grundlage von positiv wohlgesonnen Gestimmtheit mit sich bringt. Aber das ist nicht das Thema heute. Die Meditation der Körper, der Bestandteil des Körpers führt zu etwas weniger Identifikation mit dem Körper und auch mehr so ein Gefühl von, ja, den Körper als ein Fahrzeug sozusagen zu sehen. Und das auf der einen Seite zu nützen, aber auch die Beschränkungen davon wahrzunehmen. Und es wirkt auch gegen übermäßiges Anhaften am eigenen Körper oder Körper anderer. Und die Betrachtung über den Tod, die erinnert halt auch an die eigene Sterblichkeit und lasst halt Dinge, die einem so wichtig erscheinen, oft irgendwie dann als vielleicht doch nicht so wichtig erscheinen, beziehungsweise filtert irgendwo heraus, was wirklich wesentlich ist, was Dringlichkeit hat, was Wert hat, was man vielleicht nähern möchte an Wert. Und wir wissen das vielleicht, aber man vergisst ja oft wieder und das Erinnern. Naja, das sind diese vier, die also jeweils eine Funktion haben und mit der üblicherweise so oft ein Meditationsretreat eröffnet wird. Oder manche Leute verwenden eine der Meditationen, die sich halt gerade irgendwie anspricht, und beginnen die Achtsamkeitsmeditation 5 Minuten mit Betrachtung über den Buddha oder 5 Minuten mit Metta, Wohlwollensmeditation oder ein paar Minuten über die eigene Sterblichkeit oder Vergänglichkeit zu reflektieren. Also, je nachdem, was es vielleicht gerade so braucht. Gut. Und so möchte ich Abend für Abend eine dieser Meditationen oder Reflexionen, könnte man vielleicht auch sagen, speziell die jetzt, das ist mehr so ein von Nachdenken und Reflektieren begleitet auf eine Weise. Die Betrachtung für den Buddha. Mir hat ja, vor ein paar Tagen jemand erzählt, eine Praktizierende, die in Sri Lanka eine Zeit lang praktiziert hat bei einem Lehrer. Und das war aber nicht das erste Mal, dass sie ein paar Wochen oder Monate meditiert hat. Und er hat ihr als Aufgabe gegeben, jede Meditation mit dieser Betrachtung mit dem Buddha zu beginnen. Und sie hat gesagt, das war eines der wenigen Retreats, wo sie nicht so sehr in Zweifel stecken geblieben ist. Interessant. Und vielleicht mehr so auch das Herz angesprochen wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch etwas, wo man nicht so einen Zugang findet oder das trocken findet. Wir kennen Buddha-Statuen, ja? Die werden für alles Mögliche verwendet. Die stehen in Gärten herum, die stehen da und dort herum. Sie können auch auf einem Altar stehen. Wichtig ist vielleicht, wir können es aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Nun, ich würde ganz gern kurz mal von ein, zwei, drei Leuten von euch hören, wenn du an Buddha denkst, was fällt dir da ein? Was ist da irgendeine Qualität oder irgendetwas, was dir einfällt oder was du assoziierst damit? Und das kann wohl ganz frei sein. Ja? Also wenn du an Buddha denkst, was fällt dir da ein dazu?
Weisheit.
Weisheit, okay, danke.
Ruhe.
Ruhe,
Danke. Mitgefühl.
Mitgefühl habe ich jetzt so abgehakt gehört, ja.
Okay. Mitgefühl.
Ja, Mitgefühl.
Gelassenheit.
Gelassenheit, ja.
Wahrheit.
Waren jetzt zwei Sachen gleichzeitig? Karin?
Präsent sein.
Präsent sein, ja. Wer war noch?
Wahrheit.
Wahrheit, ja.
Liebe.
Liebe.
Achtsamkeit.
Ja, Achtsamkeit. Das Wichtige ist, dass das alles Qualitäten sind, die wir auch entfalten können. Es ist nicht irgendwas von irgendjemandem da oben auf dem Podest, sondern etwas, was sozusagen auch im menschlichen Potenzial liegt, zu entfalten. Und ein Buddha hat das vielleicht zur Gänze entfaltet, aber das Wichtige ist, dass wir auch sehen, dass ein Buddha, das heißt, ein Buddha erscheint in gewissen Zyklen immer wieder. Das Spezielle an einem Buddha ist, diese Qualitäten zu entfaltet zu haben und sich sozusagen auch so auf eine Weise zur Vollendung gebracht zu haben. Weisheit oder die unheilsamen Qualitäten, dass die auf eine Weise entwurzelt sind. Das, was man halt nennt mit erwacht oder vollkommene Weisheit oder wie auch immer. Und dass das aber ein Mensch ist, der dieses Potenzial entfaltet hat. Und das ist wichtig zu sehen, weil wir da sozusagen auf einer Ebene sind, von Mensch zu Mensch. Deshalb können wir natürlich schön auch etwas nach außen projizieren, auf den goldenen Buddha da oben. Aber es ist irgendwie wichtig, das zusammenzubringen mit einem Menschen. Und das macht den Buddha dann irgendwie auf eine Weise lebendiger und uns vielleicht näher. Wir haben den ja nie getroffen, haben diese Möglichkeit jetzt auch nicht. Wir sehen halt verschiedene Darstellungen, wie man sich Buddha vorgestellt hat oder vorstellt. Und das Wichtige ist, Buddha wirklich als Mensch zu sehen, der diese Qualitäten, die jetzt etwa auch genannt worden sind, irgendwie personifiziert und entfaltet hat. Das heißt, diese Betrachtung über den Buddha könnte sein, dass wir uns niederlassen und einen Buddha irgendwie vorstellen, wie man wir uns vorstellen, und dann an solche Qualitäten denken und sie irgendwie in Verbindung bringen mit dem Buddha. Es ist aber nicht eine Visualisierung, wie manche tibetischen Traditionen, wo man sich eine Figur oder eine Gottheit oder was auch immer ganz genau vorstellt in allen Details, sondern hier geht es mehr nur um diese Verbindung zu schaffen von diesem Wesen, diesem menschlichen Wesen, Buddha. Und Buddha heißt wörtlich übersetzt auch wach, wach oder erwacht, Wachheit. Dem wurde auch so ungefähr auch hier genannt. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich da in meinem die traditionelle Weise, wie über den Buddha reflektiert wird, die möchte ich jetzt auch vorstellen. Das heißt aber nicht, dass wir das dann unbedingt immer genau so machen müssen. Das kann auch Freestyle sein, offen sein. Einfach sich irgendwie einschwingen auf dieses Wesen, Buddha. Oder vielleicht auch das als Personifizierung des menschlichen Potenzials. Aber es gibt traditionellerweise eine Aneinanderreihung von 9 Qualitäten des Buddha. Das wird in den buddhistischen Ländern, in Thailand oder zum Beispiel immer wieder rezitiert, zu jeder Gelegenheit. Immer wieder. Irgendein Vollmond oder eine Einweihung von einer Pagode oder was auch immer. Dann geht man da rund um die Pagode und rezitiert dieses Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambodho Vichachana Sampanno Sukato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarati Satta Deva Manusannam Putto Bhagavati. Und das geht dann so immer weiter und immer weiter. Und da ist eine gewisse Bedeutung. Und die möchte ich ganz gern, dass wir uns einfach mal die ansehen. Da steckt auch viel drinnen von Buddha-Lehre auf eine Weise. Und ich werde das jetzt mal einblenden. Ist die Erika wieder da? Ja, ist wieder da.
Oder ja, noch? Ich bin wieder da und das funktioniert jetzt bei mir wieder.
Du siehst also?
Ja, ich sehe.
Ich sehe es jetzt. Warte mal, ich bin so. Genau. Ich übersetze das jetzt, aber ich habe hier das mit wenigen Worten übersetzt, aber ich habe ein bisschen mehr dazu zu sagen. Dann heißt es, also, Iti Piso Bhagavat, dies ist der Erhabene, das ist eine Übersetzung von Bhagavat. Und dann kommen diese sogenannten 9 Qualitäten. Und diese erste Qualität namens Arahang bedeutet verschiedene Dinge. Es ist ein Wort, das schon zur Zeit vor dem Buddha gegeben hat und das wurde sozusagen verwendet für eine Person, die eben dieses Potenzial von Weisheit wirklich absolut verwirklicht hat und daher auch würdig ist, würdig von Gaben, würdig von Respekt und so weiter. Und was macht einen würdig? Nämlich die Herzenstrübungen, Gier, Hass, Ignoranz, vollkommen geläutert davon zu sein oder sie sozusagen an der Wurzel entwurzelt zu haben, sodass sie nicht mehr entstehen können. Das ist das Spezielle, was einen Buddha ausmacht. Aber nicht nur einen Buddha, sondern auch einen, sagen wir mal, gewöhnlichen Menschen, der praktiziert und der auch auf Anleitung letztlich von Buddha diesen Zustand erreichen kann, wenn auch vielleicht nicht allzu häufig. Und dann sagt man auch noch, Arahant bedeutet befreit, nämlich befreit von diesem ewigen Geborenwerden und Sterben, sozusagen in, salopp gesagt, ins Nibbana eingehen. Salopp gesagt. Also Arahant befreit von allen Trübungen des Herzens oder reines Herz, wenn man das so nennen möchte. Sammasambuddho, vollkommen erwacht aus sich selbst heraus. Und das ist der Unterschied zu sogenannten Arahat oder jemand, der aufgrund einer Lehre, die schon existiert, der folgt und praktiziert und erwacht. Und hier, der Buddha hat das irgendwie selber herausfinden müssen. Das ist ein bisschen schwieriger. Und deswegen aus sich allein heraus erwacht. Ja? Diesen Weg zu dieser Weisheit und Gelassenheit und Liebe und Mitgefühl mehr oder weniger auf sich selbst gestellt, mit ein paar Anregungen von Lehrern, aber die nicht wirklich ausgereicht haben, das dann selbst irgendwie erfahren zu haben und umgesetzt zu haben. Und das war jetzt nicht unbedingt eine leichte Sache. Und er hat auch einige Jahre damit verbracht und vielleicht auch einige Leben, wo er schon heilsame Qualitäten entfaltet hat. Und dann das nächste, Vichacharana Sampanno, das bedeutet, beendet in Wissen und Wandel, so heißt es in einer alten Übersetzung, aber man könnte es auch nennen, Wissen und Verhalten. Das ist was Interessantes. Handle so, wie es deiner Weisheit entspricht. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir immer tun. Wir wissen oft sehr wohl, was gut oder heilsam ist oder nicht heilsam ist, aber verhalten uns nicht unbedingt danach. Das heißt, hier deinen Eingang aus Weisheit, Wissen und Verhalten gefunden zu haben. Das ist noch eine sehr schöne Qualität. Und der Buddha hat etwa, obwohl er so viele Schüler hatte, immer irgendwie gerne einfach gelebt und teilweise auch Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat. Also hat es jetzt nicht egomäßig genossen, da unter vielen Menschen zu sein. Aber hat eben aus Mitgefühl gelehrt, hat aber auch nicht irgendwie für eigene Zwecke irgendwie missbräuchlich gehandelt oder was auch immer. Sukato, das ist das nächste, den guten Weg gegangen, das heißt den sogenannten achtfachen Pfad gegangen, sondern Su heißt gut, Gato gegangen. So einen heilsamen Pfad, einen heilsamen Weg gegangen, auch wenn Schwierigkeiten waren, auch wenn das manchmal in Extreme beim Buddha gegangen ist. Der hat erstens einmal so den Palast und die Familie und das weltliche Leben verlassen, weil er sich gedacht hat, ich bin vergänglich, wieso soll ich suchen, was auch vergänglich ist? Such das Unvergängliche. Das ist ein großer Schritt und kein leichter Schritt. Und dann aber auch auf allen möglichen Irrwegen gelandet, mit Askese und sich irgendwie kasteien und so weiter. Und irgendwann hat er so den mittleren Weg gefunden. Dann sind auch wieder Zweifel aufgetaucht und da sind oft diese symbolischen Geschichten von Mara, das ist im Grunde sind also die eigenen kleinen und größeren Zweifel und so weiter, die da so auftauchen. Einmal sagt Mara, ja, du bist intelligent, du könntest Politiker werden, du würdest die Welt hier verbessern können und so weiter. Und nein, er ist aber sitzen geblieben und hat irgendwie weitergemacht und hat letztlich noch wesentlich mehr wohl für die Welt gegeben, nachdem uns nach 2.500 Jahren diese Lehren immer noch erhalten sind. Also dieses Dranbleiben und sich nicht beirren lassen am Weg, an einem heilsamen Weg, ist auch eine Qualität. Und bis jetzt hatten wir so Qualitäten des Buddha, die so seine eigenen Verwirklichungen sind. Wir kommen jetzt schon langsam, und das ist interessant bei dieser Rezitation, zu mehr diesem Aspekt, der Mitgefühl ausdrückt und was der Buddha gibt oder gegeben hat anderen. Und der erste, das ist noch so ein Übergang, Lokavidu heißt Kenner der Welten. Und Buddha spricht von mehr als nur der menschlichen Welt und nur die Welt, die wir kennen, sondern von Universen, die entstehen und vergehen, aber auch von verschiedenen Existenzebenen, von sehr leidvollen bis zu sehr froh gestimmten und leichten göttlichen Wesen, Menschen, Tiere und Geister und was auch immer. Und teilweise hat er, wo es ging, dann auch gelehrt. Und so ist eine weitere Qualität der unvergleichliche Lehrer trainierbarer Menschen. Nämlich ein Lehrer oder eine Lehrerin braucht, vor allem spirituelle Lehrer oder Lehrerin, braucht ein Gefühl von wo ansetzen. Was hat jemand an Stärken, Schwächen, Widerstand vielleicht ist da, aber gibt es irgendwo einen Punkt, wo man jemanden erreicht oder auch Vertrauen entstehen kann? Da gibt es eine ganze Menge von Geschichten, wo der Buddha in Kontakt gekommen ist mit skeptischen, ärgerlichen Brahmanen, die ihn irgendwie in einer Debatte unterkriegen wollten. Und er aber irgendwie klar und ruhig und zum Punkt geblieben ist und so letztlich auch Menschen, die gar nicht so offen waren, irgendwie zum Nachdenken und zum Hören gebracht und die auch letztlich auch teilweise Schüler von ihm geworden sind. Also auch Menschen, die vielleicht nicht so ein offensichtliches Potenzial hatten, hat er herausgefunden, wo das Potenzial liegt oder wo die Neigungen sind oder wo ansetzen. Es gibt eine Menge Geschichten davon, auch Geschichten, die in geistiger Umnachtung, weil sie so weil sie traumatisiert waren oder so in Kontakt gekommen sind mit ihm und er durch verschiedene Interventionen sie erst gewisse Dinge tun ließ. Das ist diese berühmte Geschichte von der Frau, die ihr Kind verloren hat und der Buddha, und sie wollte eigentlich das Kind zurück, aber der Buddha sagt ihr, ja, ich kann dir das Kind dann zurückgeben, wenn du mir ein Senfkorn aus einem Haushalt in diesem Dorf bringst, wo noch niemand gestorben ist. Und sie in ihrer Trauer dachte es, na, das geht, das schaffe ich. Und geht von Haus zu Haus, aber überall öffnet jemand und sie muss halt fragen, ist da jemand gestorben in dem Haus? Man soll ja aus einem Haus sein, wo niemand gestorben ist. Und jeder sagt, ja, mein Vater ist gestorben, meine Schwester ist gestorben oder bei manchen auch ein Kind. Und so kommt sie nach längerer Zeit zurück zum Buddha ohne Senfkorn, weil überall jemand verstorben ist. Und das hat sie irgendwie ihre eigene Schmerz auf eine mehr universelle Ebene gebracht oder eine Verbindung auch mit anderen Menschen, durch das Sprechen mit anderen Menschen. Dass es so klar geworden ist, dass sie dann sozusagen auch die Lehre, eine Lehre von Buddha und Anweisungen von Buddha aufnehmen konnte, was vorher nicht möglich war. Also so gibt es da viele Geschichten dazu. Der nächste Punkt ist ein Meister göttlicher Wesen und Menschen. Und da heißt es, untertags habe der Buddha Menschen unterrichtet und wenn alle geschlafen haben, in der Nacht, in der sogenannten zweiten Nachtwache, sind göttliche Wesen gekommen und die haben dann ebenso Dharma-Vorträge bekommen. So, und dann die nächste Qualität, Buddho. Das hatten wir da vorhin schon bei Sammasam Buddho vollkommen erwacht. Und die fragt sich, was da der Unterschied ist. Und nachdem wir hier mehr auf der Seite sind, wo was der Buddha sozusagen gegeben hat und nicht so sehr, was ihm geschehen ist, könnte man sagen, der Erwachte, der aber auch Erwachen spendet, nicht weil er jemanden am Kopf berührt und man ist dann erwacht, sondern einfach eine Anleitung für Achtsamkeit, für die Entfaltung von Weisheit, für die Entfaltung von Mitgefühl, für die Entfaltung von Wohlwollen und diesen Qualitäten gibt. Und auch erläutert, was die Fallen sind, was die Schwierigkeiten sind, was die ergänzenden Praktiken sind, die diese Entfaltung unterstützen. Und wir haben tausende von Seiten von Lehrreden, die überliefert sind, wo der Buddha dies alles erläutert. Und dann der letzte Punkt, Bhagavati. Bhagavati heißt auch sowas wie gesegnet und hier eben auch in der aktiven Form von Segen spendend. Das ist eine Interpretation von diesem Wort Bhagavati. Segenspendende. Im Sinne von, durch die Darlegung der Lehre und auch dafür zu sorgen, dass sie praktiziert wurde und dass sie auch auswendig gelernt wurde und später aufgeschrieben wurde, dass das auch eine Wirkung hat, auch bis heute. Das heißt, wenn wir uns sozusagen einschwingen darauf oder unser Herz irgendwie öffnen dafür, dann haben wir die Gelegenheit, auch etwas aufzunehmen und vielleicht auch umzusetzen. Und so ein Stück jedenfalls von dem Sukkato, von dem guten Weg, von dem heilsamen Weg zu gehen. Oder vielleicht auch nicht nur ein Stück. Ja, das sind so ein paar Qualitäten des Buddha, die so traditionellerweise reflektiert werden. Befreit, das wirken lassen, erwacht, in Verhalten und Weisheit kongruent oder im Einklang. Guten Weg gegangen kann bedeuten auch, ich empfinde meinen Weg als nicht so einfach, aber immer wieder mit Zweifeln oder mit Schwierigkeiten und alten Gewohnheiten gepflastert oder was auch immer. Aber welche Qualität kommt da durch? Vielleicht eine Qualität des Dranseins, Zuversicht, des auch sich verbinden mit dem Potenzial, das wir als Menschen haben. Die richtige Richtung einschlagen. Und in diesem Sinne werde ich das jetzt wieder ausblenden. Und jetzt sollte es laut meinem Plan 19:45 sein, und es ist 19:47, das ist gut, dann schlage ich vor, dass wir uns etwas strecken. Ich möchte gern 3 oder 5 Minuten Pause machen. Ehrlich gesagt, ich brauche 5 Minuten Pause. Und dann werde ich was einblenden und wir können dann so eine anfangs geführte und dann freie, circa 20-minütige Meditation machen. Ja? Also lass uns in 5 Minuten wieder treffen und da werde ich den Gong schlagen dazu zur Erinnerung. Okay, gut. So. Also, bei dieser Betrachtung, wir können das beginnen mit einer Vorstellung von Buddha, wie du dir Buddha vorstellst. Ich werde einige Buddha-Images oder Bilder einblenden. Vielleicht ist eins, was dich irgendwo anspricht. Aber vielleicht sind die auch irgendwie zu abgehoben. Deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, sich selber jemanden vorzustellen. Einen Menschen. Ich habe unter diesen Buddha-Bildern einen Menschen, der jetzt kein Buddha ist, aber der für mich sehr, wie soll man sagen, schon sehr weise und erwacht ist, eingeblendet, damit auch ein Mensch dabei ist. Aber wie gesagt, das ist nicht der Buddha, aber um diese Verbindung zum Menschen zu bringen. Und so in der mehr traditionellen Reflexion über den Buddha reflektiert man so quasi so zyklisch diese neuen Qualitäten und was man damit verbindet. Und nach einer Weile bleibt man vielleicht bei ein, zwei oder maximal drei hängen. Und geht nur noch diese zwei, drei durch. Und dann nach einer Zeit tritt vielleicht eine Qualität in den Vordergrund und dann bleibt man damit. Und das kann eine von denen sein, es kann aber auch eine sein, die du vorhin genannt hast, was du assoziierst mit Buddha. Und dann würde man sozusagen am Schluss auch versuchen, irgendwie diese Qualität, Achtsamkeit, Weisheit, Mitgefühl und was einem dazu vielleicht noch so einfällt, weil das ist ein Wort, das sehr vieles ausdrücken kann, und das in Verbindung zu bringen mit dieser Vorstellung des Buddha im Hintergrund. Und lass uns das mal tun. Kann sein, dass das für manche irgendwie im Herz was öffnet, für andere mag das trocken sein oder ungewohnt. Aber wir tun einfach, und es ist, jemand hat das auch genannt, das ist auch gewisse Samen gießen, und vielleicht kommt aus einem dieser Samen irgendetwas auch heraus. So. Ich blende jetzt mal was ein. Das wird jetzt während Zeit, lasse ich das so durchgehen. Nicht errichten. Genau. Dann einfach so ein paar Buddha-Images, die jetzt einfach laufen werden. Du kannst da nochmal drauf schauen, du musst nicht drauf schauen. Vielleicht ist einer, das ist der Buddha im buddhistischen Zentrum Scheibs. Das ist halt jetzt eine Statue. Vielleicht reicht uns, an eine Statue zu denken. Der ist schon ziemlich. Ganz ein berühmter Buddha in Thailand, der ist irgendwie ziemlich himmlisch abgehoben mit den Devas, mit den Himmelswesen rundherum. Hier scheint ein Buddha am Fuße des Baumes zu meditieren und relativ europäisch auszusehen und eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Und hier vielleicht die Verbindung mit einem Menschen, der da achtsam geht und auch eine gewisse Anhängerschaft hat und einen Heiligenschein, der vielleicht ausdrücken soll, so eine Reinheit des Herzens oder eine Ausstrahlung, die jemand hat. Und hier eine Darstellung des Buddha, mit dieser Handhaltung, der Geste, von die mit der ersten Lehre des Buddha in Verbindung gebracht wird. Und der war jetzt leider ganz kurz. Der Buddha, der sich auch mal entspannt und ruht, leider nur kurz, aber das wurde so programmiert. Wie auch immer. Ich möchte dich einladen, dich gut hinzusetzen für vielleicht 15 bis 20 Minuten. Wer will, kann zwischendurch auch aufstehen und im Stehen weitermachen. Sollte irgendein Buddha-Bild, das hier so auf dem Bildschirm ist, dich ansprechen, dann kannst du die Augen schließen und dir diesen Buddha vorstellen. Dann braucht es nicht mehr die anderen. Oder du hast deine eigene Vorstellung davon. Dich für ein paar Momente niederlassen. Mit geöffneten oder geschlossenen Augen. Oder mal geöffnet, mal geschlossen. Dich niederlassen. Ja, vielleicht auf eine Weise sitzen wie ein Buddha. Und ich lade dich ein, eine Vorstellung oder ein Bild, ein inneres Bild eines Buddha, des wachen, erwachten Wesens, Menschen entstehen zu lassen. Ohne dabei in Details zu gehen. Diese Vorstellung eines Buddha, der vielleicht Stille verkörpert, Mitgefühl verkörpert. Wachheit, Gelassenheit. Vielleicht aber auch Klarheit und Weisheit. Ein Gefühl von Präsenz, dieses Buddha. Der vielleicht steht oder geht oder sitzt. Und so möchte ich in dieser ersten Runde nochmal an diese neuen Qualitäten erinnern. Mit jeder sich nicht für eine halbe Minute oder so niederlassen. Arahant, der Buddha, der Befreite, befreit von Gier, Hass, Ignoranz, Trübungen des Herzens. Befreit von Zuständen des Herzens, die Leiden verursachen im Herzen. Aber auch erwacht im Sinne von die Gesetze des Daseins in ihrer Tiefe begriffen zu haben. Vergänglichkeit. Letztlich unbefriedigende Natur der Dinge, weil sie vergehen. Leerheit. Begriffen zu haben, was heilsam, was unheilsam ist. Und diese Qualität von Einklang, Verhalten und Weisheit. Der Weisheit entsprechend sich verhalten. Nicht andere für eigene Zwecke auszunutzen. Aus Mitgefühl handeln. Das bedeutet auch, der Buddha war Meister seines Geistes oder Herzens. Achtsamkeit oder Umsicht, Weisheit, Handlungen zu treffen. Manchmal durchaus auch sehr direkt etwas zu sagen, was unbequem ist für jemanden, aber hilfreich. Aus Mitgefühl handeln, nicht für eigene Ego-Zwecke. Diese Qualität von Sukkato, den guten Weg gegangen, zu Ende gegangen. Den Weg des Heilsamen gegangen, darüber hinaus Befreiung bringende Weg. Mit allen Zweifeln, mit allen Irrwegen daraus lernend, was er schließlich genannt hat, der mittlere Weg, sich weder kasteien, noch verhätscheln. Den Weg zur Befreiung der Herzenstrübungen. Und dadurch auch so die Schleier der Unwissenheit fallen lassend. Diese Qualität, lokal wie du, der Kenner der Welten, der Gesetzmäßigkeiten der Welten. Zu sehen, wie so verschiedene Existenzebenen existieren und wie die Wesen dahin gelangen, zu ihrem Glück oder Unglück. Und wie selbst Menschen auch in diesem Leben durch Handlungen, durch Neigungen, die man nähert im Herzen, zu unterschiedlichen glücklicheren oder weniger glücklichen Erfahrungsebenen gelangen. Und durch dieses Wissen, diese Weisheit, auch die Fähigkeit des Buddha zu lehren und Wege, die hilfreich sind für die jeweilige Person aufzuzeigen. Das ist diese Qualität von Lehrer, von trainierbaren Menschen. Solche, die offen sind, die Vertrauen schon haben, solche, die am Zweifeln sind, solche mit starken Fähigkeiten, solche mit eher dünn gesäten Fähigkeiten, die dennoch richtig angesprochen wachsen können. Lehrer von göttlichen Wesen und Menschen in allen möglichen unterschiedlichen Menschen und Wesen auf unterschiedlichen Existenzebenen und Erfahrungsebenen. Buddha erwacht und Erwachen spendend. Bhagavan, der Gesegnete, aber auch den Segen spendend, die Darlegung der Lehre. Das dafür sorgen, dass Menschen den Weg gehen können, das auch überliefern, weitergeben. Wenn das nun diese sogenannten neuen Qualitäten des Buddha waren, ich noch einmal ganz kurz wiederhole. Wenn eins oder zwei hängen bleiben, dann lade ich dich ein, damit weiter zu reflektieren oder ganz etwas Eigenes, was dir zu Buddha einfällt und das in Verbindung bringen mit dem menschlichen Wesen. Eine Buddha. Befreit von allen Herzenstrübungen. Vollkommen erwacht aus sich selbst heraus. Im Einklang Wissen und Verhalten. Das Handeln, die Weisheit in Einklang gebracht. guten Weg gegangen, diesen inneren Weg, Entfaltung des Herzens, Weisheit, Befreiung des Herzens, selbst wenn der Weg nicht immer gerade und leicht war. Dran geblieben. Und Kenner der Welten, Kenner wohl der inneren Welten, ebenso wie der äußeren Welten. Selbst diese innere Welt, ein ganzes Universum, das Buddha durch Achtsamkeit und Wachheit erforscht hat. Die innere Welt spiegelt viel auch von der äußeren Welt wieder. Fast wie ein Hologramm. Das heißt, in einem Tautropfen spiegelt sich Sonne und Mond und die Sterne. Die Qualitäten eines Lehrers, der die Stärken und Schwächen, Neigungen, Vorlieben der Menschen kennt und sie so zu erreichen und zu fördern an der richtigen Stelle. Individuell. Lehrer, der Meister von Menschen und göttlichen Wesen, welcher Art auch immer. Der erwachte, aber auch Erwachung spendende unterstützende Wachheit, unterstützende der Gesegnete und das Segen spendende. Art Segen spendend, der immer noch erfahrbar ist. Und ich lade euch ein, die letzten Minuten vielleicht noch einmal so eine Vorstellung oder ein Bild vom Buddha entstehen zu lassen. Und das mit, was immer bei dir hängen geblieben ist, von diesen Qualitäten oder was dir einfällt, was du mit Buddha verbindest, und das zusammenzubringen. Und diesen Menschen, diese Qualität sehen. Und wie sie sich vielleicht auch ausdrückt. Du kannst da aus den inneren Bildern auch freien Lauf geben. Und dann kann es auch sein, dass du merkst, wie fühlt sich das jetzt an, im Körper da noch zu sitzen? In welchem Zustand ist mein Geist oder Herz? Vielleicht auch etwas unruhig, ungeduldig oder vielleicht auch still, erwärmt, kühl. Wie würde Buddha damit sein? An deiner Stille. Ein paar Momente tut der Buddha es für dich. Und dann kannst du den Buddha wieder gehen lassen und für ein paar Momente noch da sitzen und präsent mit was immer gerade da ist, im Körper und im Herzen. Sitzen wie ein Buddha. Okay, dann nehmt euch Zeit, mal die Beine zu strecken und euch etwas zu regeln und bewegen. So, wir sind ziemlich am Ende angelangt. Ich muss sagen, ich finde diese Reflexion über den Buddha ist das für mich Schwierigste, weil es eigentlich etwas sehr Offenes auch sein kann. Und manche haben einen Bezug dazu, manche nicht. Aber es ist eben die erste von den vier Betrachtungen. Und so habe ich versucht, es irgendwie da was mitzuteilen. Vielleicht würde mich kurz interessieren, gibt es irgendwas, was ihr gerne teilen wollt? Irgendetwas, womit ihr frustriert wart oder wo ihr in Kontakt kamt mit etwas oder keine Ahnung, was das irgendwie gemacht hat jetzt.
melden darf. Also ich habe so das Gefühl gehabt, so ein Licht im Herz und so Buddha, der Segenspendende.
Mhm.
Das war so, an dem bin ich hängen geblieben.
Bist du hängen geblieben?
Mhm. Ja.
Das hat was berührt in dir.
Ja.
Mhm. Mhm. Gut, ja.
Vielleicht auch deshalb, weil wir morgen heiraten werden.
Oh!
Danke.
Schön, schön.
Ich muss sagen, wenn ich auch kurz was sagen darf, mir ist heute total schwer gefallen, eben weil das so offen ist, wie du gesagt hast. Mich darauf einzulassen, war für mich sehr schwierig und noch dazu war ich extrem müde. Also wirklich, wirklich sehr müde. Ich glaube, ich bin kurz mal weggeknickt. Und was mir dann aber irgendwie in dem Moment, wo du gesagt hast, wie würde Buddha jetzt damit umgehen, hat sie bei mir, also diese letzten paar Minuten, hat sie dann irgendwie was getan, wo ich irgendwie damit, mit dieser Müdigkeit dann besser umgehen habe können, weil ich mich da irgendwie versucht habe zu verbinden mit ihm. Da ist mir irgendwie gelungen über das. Wie würde er damit tun?
Das hat mir also mehr durch die Erfahrung als durch das.
Ja.
Ja, okay, danke.
Ja, für mich war das eine ganz eine neue Form der Reflexion, die ich so noch nicht gekannt habe. Und im Moment gerade so, da schwirrt jetzt einiges, das muss ich, glaube ich, ein bisschen setzen. Aber ich fand das Bild schön mit Samen und man weiß nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt, also aber sehr interessant und mal ein anderer Blickwinkel.
Mhm. Okay.
Mir ist hängen geblieben, dass er achtsam auf seine Schülerinnen eingeht.
Mhm.
Genau, und mir ist heute sehr schwer gefallen, ob der Technik, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es fällt aus und dann habe ich wieder hingeschaut. Also ich war wegen der Technik ein bisschen verunsichert, ob jetzt das Internet instabil ist und mir ist dann auch so gegangen wie der Katrin, so, was würde Buddha jetzt machen? Und dann habe ich mir gedacht, so gut, Ron. Genau.
Ja.
Danke.
Okay. Ja, bei mir, also mir ist der, ich habe im Garten einen Buddha stehen, beim Teich, und der ist mir so eingefallen und vom Wort her so Zentriertheit.
Mhm. Ja. Danke. Ich denke, es ist gut, wenn da jemand sagt, da schwirrt viel herum. Ja, da war viel Information und so weiter und verschiedene Qualitäten. Das letztlich, wenn man das runterbrechen kann auf eines, wo eine Resonanz ist, das reicht. Mehr braucht es irgendwie nicht. Und das bringt dann auch wieder Zentriertheit.
Ich hatte so die Idee von einem Buddha, der so eine Strahlkraft hat und in dessen Gegenwart man sich wohlfühlen kann. Und mit der Meditation war es mir auch dann schwer, so mich auf eine Eigenschaft da dann einzuschwingen.
Aber du hast ja gerade eine schon genannt.
Ja, das war schon am Anfang, aber ich habe dann auch noch eine von den neuen dann doch noch gefunden, okay. Der Kinder der Welten.
Okay. Aber ich persönlich finde, es muss nicht eine von den neuen sein, sondern irgendetwas, was einem irgendwie einfällt und was man sozusagen verbindet. Der Buddha im Außen steht auch für etwas, was wir in uns eh auch haben oder tragen, aber was vielleicht noch entfaltet werden kann und das reicht natürlich auch.
Ja, so, darf ich da nur kurz, also ich habe das Sein mit den Menschen, wie sie sind.
Mhm.
Genau.
kann man im Alltag gut brauchen.
Ja, letztendlich bin ich hängen geblieben an Kenner der Welten und an dem Kommentar, den du gesagt hast, nicht weniger die äußeren, sondern die inneren Welten. Und da bin ich hängen geblieben und habe mir gedacht, naja, ich würde meine inneren Welten ganz gern gut kennen.
Ja.
Ich bin bei dem Bereich hängen geblieben, wo es war, das Fördern, die Stärken, Schwächen kennen und dort sozusagen abzuholen oder dort fortzusetzen.
Das ist wohl auch hilfreich, wenn man irgendwie lehrend beschäftigt ist. Okay, dann lass es gut sein für heute. Es ist schon spät in Baku. Und vielleicht noch mit einer Minute in Stille zum Abschied, dass wir uns noch einmal eine Minute in Stille hinsetzen und damit dann beenden. So, ich wünsche euch noch einen guten Abend, gute Nacht und ein gutes Ende dieser Woche. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke. Schönen Abend noch. Schönes Wochenende.
Und schöne Woche.
Papa. Danke. Ciao.
Tschüss. Danke.
Wenn man mehr sehen würde.
Okay. Jetzt, da brauchst du eigentlich dann gar nichts machen.